Da sind wir im Podcast mit dem Dugi Bonin. Ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es ist gerade ein Buch rausgekommen von Stefan Bernhard. Was ist Strafverteidigung? Ich habe natürlich sofort mit dem Stefan Kontakt aufgenommen und im Bett zu mir im Podcast gekommen. Hallo Stefan.
Hoi Dugi. Du hast mich schon früher mal gefragt, ob ich zu dir im Podcast komme. Dort habe ich ja gefunden, ich habe nicht viel interessant zu sagen. Jetzt bei diesem Buch habe ich das Gefühl, gibt es vielleicht ein Gesprächsthema, wenn du mir da ein bisschen auf den Zahn fühlst, ob ich es eigentlich geschrieben habe oder nicht.
Ich muss dich gerade mal enttäuschen. Ich stimme in erstaunlich vielen Punkten mit dir überein.
Ah ja?
Meinst du, wird es jetzt so langweilig, dass wir gerade abbrechen müssen?
Weiss es nicht. Also, weißt du, ein Gespräch, wo wir unseren Konsens betonen, fände ich halb interessant.
Da habe ich keine Angst, dass das passiert.
Also es muss irgendwie, weißt du, ich fände es irgendwie auch noch spannend, weil ich habe ein paar, du hast ja gesehen im Vorwort, ich habe ein paar Leute zum Lesen gegeben. Ich meine, ich stelle das jetzt mal so zur Diskussion und schaue mal, was die Leute finden. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine abschließende Geschichte oder gar eine Wahrheit oder so sollte sein. Von dem her bin ich echt froh für ein Feedback von dir.
Oh. Ja, wir werden sicher dazu kommen.
Ja, spannend.
Ich habe gesehen, du hast den Jacques Vergès, hast du einige Mal zitiert. Mhm. Ich habe so wie das Gefühl gehabt, mit dem fühlst du dich noch eng verbunden.
Ja, also eng verbunden ist vielleicht falsch. Ist vielleicht falsch gesagt. Also, was sicher ist, ich glaube, es ist kein Geheimnis, ich sehe Strafverteidigung nicht als eine reine technische Sache. Ich finde, Strafverteidigung geht nicht ohne Haltung. Und ich sehe mich auch in der Tradition von einer kritischen Strafverteidigungstradition, die auch über einen Einzelfall sich Überlegungen zu rechtspolitischen Entwicklungen macht. Und insofern finde ich die Jacques Vergès eine sehr spannende Figur. Ich finde auch, er hat sehr viele Fragen auf eine sehr spannende Art thematisiert. Ich finde, er schreibt sehr gut. Beim späteren Engagement von ihm finde ich es zum Teil schwierig und auch ein bisschen selbstinszenierend. Also so ab 1985, 90 finde ich, verläuft sich dann so ein bisschen, was mich dünkt. Es
wird was sind die Theaterstücke? Oder
ja, und auch weißt du, der Prozess in Lio, dort finde ich, ist stark um sich selber gekreist. Aber das frühe Engagement von ihm, also in Algerien, bei der Entkolonialisierung von Algerien, das finde ich auch politisch sehr wichtig, und ich finde auch in den 70er und 80er Jahren hat er sehr spannende Impulse gesetzt. Die Konfrontation oder Anpassung als Buch von ihm finde ich zum Lesen Hochgenuss.
Leider ist ja das Buch vergriffen und ich habe es nicht mehr gefunden.
Nein.
Muss man das irgendwie in einer Bibliothek auslehnen. Was man vielleicht noch muss sagen, also er ist ein prominenter Anwalt, weil er sehr viele prominente Fälle vertreten hat. Also zum Beispiel der Saddam Hussein.
Genau.
Er sagt jetzt, den Menschen unterscheidet vom Tier die Chance, sich für das Böse auszusprechen. Ist also dann das Verbrechen der Preis für unser Bewusstsein?
Ja, also da wäre die Frage, was unser Bewusstsein ist, was ein Verbrecher ist und was ein Bewusstsein ist. Die Frage ist gut. Also ich glaube tatsächlich, dass das abweichende Verhalten vom Menschen, also wenn wir von der Willensfreiheit ausgehen vom Menschen, dann gibt es ja Normen und abweichendes Verhalten. Und was Norm ist und was das abweichende Verhalten ist, ja letztlich ist nicht völlig zufällig, aber ist historischen Bedingungen unterworfen. Und ich glaube, auf was der Jacques Vergès sehr pointiert und wie kaum jemand anderes hat den Finger drauf gehabt, ist auch zu zeigen, dass die Bruchlinie, was legal, was illegal ist, von politischen Determinanten abhängig ist. Und ich finde diese Art von Strafverteidigung darum auch wichtig, weil es eigentlich letztlich auch zeigt, dass Strafrecht im Kräfteverhältnis stattfindet. Und mir dünkt, dass eine heutige Strafverteidigergeneration zum Teil technisch hervorragend ist, aber teilweise offen nach, also die Überlegungen, in welchem gesellschaftlichen Spielfeld wir uns bewegen, so ein bisschen vernachlässigt werden. Ich finde, es ist wieder kritischer als vor 10, 15 Jahren. Es ist gerade mit dem Massnahmenrecht, finde ich, sind auch viele Verteidiger wieder so ein bisschen erwacht, dass sie merkt, hey, es ist nicht einfach so in einem rechtsstaatlichen Rahmen und da läuft alles immer so sauber und glatt. Also es gibt durchaus Pathologien, und das, finde ich, führt auch zum wieder mehr vorhandenen kritischen oder grundrechtsorientierten Bewusstsein, und das finde ich sehr zentral. Und beim Vergès, also ich teile nicht alle seine politischen Haltungen. Aber ich finde, er hat ganz klar so wie eine Art ein Scharnier hergestellt zwischen einem gesellschaftspolitischen Diskurs und eine gekonnte Verteidigung im Einzelfall. Und das finde ich sehr interessant. Auch irgendwie die Art von Denken über das Naheliegende raus. Und ich find, das finde ich vor allem als Inspirationsquelle interessant.
Wieso fühlst du dich denn überhaupt zu dieser Thematik hingezogen?
Welcher Mensch jetzt?
Strafrecht an sich und der gesellschaftlichen Bedeutung.
Das ist ja immer so ein bisschen bei den Grundthemen, die man hat. Oder? Ich meine, ich finde, man weiß meistens nicht ganz genau, warum dass man sich in etwas oder in jemanden
aber verliebt. Aber es war immer schon so gewesen bei dir.
Das Strafrecht, dass mich das hat interessiert.
Also du bist mal in einem Studium.
Ja.
Und dann hast du gewusst, nach der dritten Vorlesung Strafrecht, ich glaube, das ist es.
Ja, weißt du, bei mir ist es so, bei mir ist jetzt nicht irgendwie das gewesen, wo jetzt glaube alle Lehrer mit 16 erwartet hätten, dass ich Jurist werde. Also, und ich habe mich dann irgendwie...
Was heisst jetzt das?
Ja, ich bin eher so in der Subkultur von Empörung unterwegs gewesen.
Ja, aber das passt ja auch wieder.
Auf eine Art, ja. Und dann bin ich
darum eben im Strafrecht, genau. Und nicht im Wirtschaftsrecht.
Genau. Und dann bin ich dort hergekommen und habe noch mich für die Philosophie geschrieben, Luni, und bin in die juristische Vorlesung gekommen. In Bern hat Strafrecht der Kunz gelernt, auch kriminologisch und sehr kritisch. Und Strafrecht AT hat dann ganz stark auch mit grundlagenwissenschaftlichen Sachen verknüpft. Also der hat irgendwie den entschuldigenden Notstand gehabt und hat bei den Griechen angefangen. Beim Brett von Carneades. So hat er es irgendwie erklärt.
Ja.
Und ist halt auch ist so eine Art der Grenzgänger gewesen, weil er sozialwissenschaftlich unterwegs war mit der Kriminologie und rechtsphilosophisch. Das hat mich extrem spannend gedacht. Und wir haben eigentlich während dem Studium vor allem, also in Bern hat man dann rechtshistorisch können die Leitzarbeit schreiben, wir mussten Leitzarbeit machen und ich habe eigentlich nur, ich habe keine einzige schriftliche Fallbearbeitung gemacht, ich habe nur Prüfungen in den geltenden Recht und alle anderen Wahlfächer habe ich Kriminologie und Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie so Sachen gemacht. Und als ich dann in Praxis bin, habe ich irgendwie gemerkt, also ich habe noch gerne OR. Ja, das habe ich auch immer noch gerne gemacht, so dogmatisch. Aber ich habe gemerkt, wir ziehen jetzt dort her, in der Praxis, wo es lebt. Und das ist einfach das Strafrecht schon das, was am meisten lebt, irgendwo. Und wo die Auseinandersetzung am unmittelbarsten
ist. Ja, es ist auch das Urmenschliche.
Genau.
Man muss auch sagen, was du jetzt gerade mit dem OR gesagt hast. Also du plädierst ja da in deinem Buch gerade für den Umstand, dass man eben als Strafrechtler auch ein guter Privatrechtler muss sein.
Ja, also ich sage, es schadet sicher nicht. Oder man muss merken, wenn man an eine Grenze kommt. Ich selber mache ja noch ein bisschen anderes Zeug, das wissen wir. Ich mache noch ein bisschen Arbeitsrecht. Und im Familienrecht vor allem Mediationen. Und ich habe irgendwie, mache zwischen auch für einen Klienten einen kleinen Forderungsprozess, also so, wenn es nicht weltbewegend ist. Und habe immer, und berate auch noch in der Rechtsauskunft Anwaltskollektiv. Und ich würde schon sagen, dass 3/4 von meinem Portfolio Strafrecht ist. Aber ich habe die ausschließliche zu frühe Spezialisierung, finde ich, noch heikel. Ich finde, es kann eine Verengung kommen. Also bei uns im Büro machen alle noch etwas anderes und ich bin irgendwie noch froh zum Teil für den Austausch, dass ich noch irgendwo noch mal anders den Fuß drin habe.
Ich bin ein Stück weit ganz bei dir. Ich finde, vor allem gerade nach der Anwaltsprüfung muss man ja auch mal ein bisschen alles machen, genau. Um zu merken, was ist wirklich das, was einem liegt, wo habe ich auch das Talent. Aber je weiter die Anwaltsprüfung zurück ist, finde ich es dann schon noch schwierig, dass man in vielen Bereichen wirklich auch aktuell und damit auch sattelfest bleibt.
Ja, man muss schauen, also weißt, man muss ja schauen, dass man nicht ins Dilettieren reinkommt.
Eben,
also,
ich würde
sicher nicht irgendwie ein kompliziertes Personalreglement im Arbeitsrecht schreiben, aber wenn es irgendwie um ein Zeugnis geht
kann
ich machen.
Ja, ja.
Und ich beschränke mich dort dann schon drauf, also auf so die Hausapotheke im Privatrecht, wenn ich das mache. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt eine handelsrechtliche Streitigkeit vor dem Handelsgericht machen. Bei dir geht es ja, glaube ich, in deinen Lehrbüchern, die du rausgehst, geht es ja auch so ein bisschen um das. Also vermute ich jedenfalls, was habe ich gemeint, hast du mir gesagt, dass du auch noch so ein bisschen siehst, was juristisch etwas anderes läuft. Das ist auch ein bisschen eine ähnliche Überlegung,
die du hast. Ja, sicher. Also ich meine, ich hätte ja sonst schon lange abgehängt
genau.
Mit gewissen Bänden, aber der Umstand, die immer wieder neu zu aktualisieren, genau. Zwingt mich ja auch ein bisschen auf allen Gebieten aktuell zu bleiben. Jetzt der Jacques Vergès, der hat ja einige von den schlimmsten Massenmörder von unserer Geschichte vertreten. Mhm. wieso hat jetzt auch ein Saddam Hussein ein Recht auf eine gute Verteidigung?
Ja, also ich meine, die Frage ist relativ simpel. Also ich glaube, der Umgang, wie wir mit dem Abweichenden haben, sagt relativ viel darüber aus, wie wir als Gesellschaft formiert sind. Und auch wenn jemand irgendwie sich stark abweichend oder verhalten hat oder ein Verbrechen begangen hat, geht es nicht, dass wir auf die gleiche Ebene runtergehen. Also ich finde, wir müssen das irgendwie zivilisatorisch abhandeln. Und für mich hat Norwegen dort einen hohen Maßstab im Fall Breivik gesetzt, weil ich wirklich das Gefühl hatte, also ich habe irgendwie aus der Distanz wirklich das Gefühl gehabt, die haben das sehr sauber gemacht. Und ich glaube, das befriedet die Gesellschaft auch am Schluss mehr. Also wenn der Umgang mit dem Verbrechen oder mit dem Verbrecher oder mit dem potenziellen Verbrecher rechtsstaatlich oder korrekt abläuft, fair abläuft, hilft es letztlich auch die Wunden, die da gesellschaftlich geschlagen sind, zu heilen. Und beim Saddam Hussein oder bei diesen Fällen von Jacques Vergès geht es natürlich auch noch um etwas anderes. Dort verquickt sich ja das Verhalten des Einzelnen mit letztlich geopolitischen Fragen. Und dort wird es natürlich hochinteressant, weil ja sehr viel, also das sieht man ja irgendwie bei einem Fall wie bei den Tamil Tigers in der Schweiz, also gerade in dem Bereich, wo es um kriminelle Organisationen geht. Also dort ist ja sehr viel so, dass die kriminelle Organisation aus irgendeinem Land die Regierung von morgen ist und umgekehrt.
Ja, genau. Ja.
Und das ist ja irgendwo sehr spannend beim Saddam Hussein. Ich bin überhaupt nicht rechtfertigen, was der Saddam Hussein gemacht hat. Aber auch wie die Weltgemeinschaft einen solchen Fall abhandelt, zeigt sehr viel davon aus, wo wir kulturell und politisch oder geopolitisch stehen.
Ja, und dazu kommt ja noch, also ich meine, die Schuld steht ja nicht einfach fest.
Natürlich. Also,
das muss immer noch fairer Verfahren
werden. Muss aufgearbeitet werden.
Genau, muss verhandelt werden. Gibt es dann aber, sagen wir, Fälle, die du jetzt persönlich nicht könntest oder würdest verteidigen?
Ja, ich glaube schon. Aber ich...
Also das heisst?
Also es gibt immer wieder Anfragen, die ich aus irgendeinem Grund ablehne. Also wo nicht, weil ich... Also auch wenn ich Zeit habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich passe nicht, es passt mir nicht, der Klient passt mir nicht. Vielleicht auch, dass irgendwie eine Thematik irgendwie zu gehäuft auftritt. Also wenn ich irgendwie zu viel vom Gleichen habe, habe ich das Gefühl, es ist nicht so gesund.
Aber einfach zum Klarstellen, es liegt nicht am... Es gibt das, wir haben ja Verteidigerkollegen, die sagen zum Beispiel, ja, Fälle mit Kindesmissbrauch mache ich nicht.
Also was ich schwierig fand, ist, du hast ja zum Teil die Situation, dass jemand irgendwo in einem politischen Kontext den Gerichtssaal will als Bühne nutzen für seine politischen Überzeugungen in die Welt hineinposaunen. Und ich finde, dort kann es unter Umständen sehr schwierig werden, wenn dir das, wo er politisch davon überzogen ist, wenn dir das sehr weit weg ist. Also ich muss jetzt zum Beispiel sagen...
Ich muss reingrätschen. Es ist ja lustig, dass du das sagst, weil der Jacques Vergès hat ja den Klaus Barbie vertreten.
Ja.
Das ist einer Obersturmführer, also ein Nazi. Ja. Und dort hat er gesagt, wenn mein Mandant Klaus Barbie mich gebeten hätte, in meinem Plädoyer die Überlegenheit der arischen Rasse darzulegen, dann hätte ich ihm gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Ich bin Maître Vergès, ein in Paris zugelassener Anwalt, kein Obersturmführer.
Ja, irgendwo dort gibt's natürlich absolute Grenzen. Und ich finde, die Frage ist abstrakt sehr schwierig. Ihm ist ja dort auch darum gegangen, irgendwie der französischen Gesellschaft einen Spiegel vorzuheben. Ich habe das Gefühl, wenn wir es jetzt am Vergès durchbuchstabieren, würde sein Engagement bei den algerischen Freiheitskämpfern wären wir irgendwie näher als, ja, als beim Schlecht von Lyon. Aber ich sehe natürlich auch irgendwo das Interesse, das natürlich da ist als Verteidiger, dass du dich auf etwas einlässt, was komplett fremd ist, also jetzt auch gesellschaftspolitisch. Ich bin noch nie vor so einer Anfrage gestanden. Und ich finde, wie es hat Fälle gegeben, die ich abgelehnt habe, aus bestimmten Gründen, weil mich das persönlich betroffen oder zu involviert habe angeschaut oder das Gefühl hatte, es könnte mich zu fest involvieren. Ich finde auch, man sollte die Mandate im Zweifelsfall nicht führen. Und nicht, wenn man zweifelt, ob man der Richtige ist, zu führen. Also ich finde, gerade bei Heikommandanten muss man schauen, weil Nebengeräusche helfen weder einem noch am Klient. ich kann es nicht absolut sagen, was, wo welche Grenzen wären, ohne dass ich die konkrete Anfrage auf dem Tisch habe. Ich finde es eine schwierige Frage abstrakt.
Ja, ich, schnell irgendwie das zu spiegeln. Ich glaube, du bist ein Ausnahmefall, dass du sagst, selbst wenn ich genügend Kapazitäten habe, gibt es durchaus Gründe, dass ich das Mandat nicht führe. Mhm. Und ich glaube, das liegt daher, und um wieder auf dein Buch zurückzukommen, du betonst sehr stark, dass es eben darum geht, um Wahrung von fremden Interessen. Mhm. Und du grenzt das ganz klar zu eigenen Interessen ab.
Ja.
Und das ist deine Einstellung, die ich jetzt heute höre, ist, glaube ich, eine Folge von deinem klaren Bewusstsein, wie du an die Straffälle herangehst.
Ja, also ich finde, wie, natürlich bin ich ein, sonst würde ich keine Bücher schreiben. Aber ich habe Freude, wenn mir in einem Fall etwas gelingt. Aber ich sehe mich wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, du kannst in keinem Rechtsgebiet und fast in keinem anderen Beruf kannst du so klar erkennen, was du als fremde Interessen sind. Du hast ja in vielen Zivilfällen, in vielen Forderungsprozessen oder in solchen Sachen, verstehst du ja irgendwie den Standpunkt von deinem Klienten zum Teil schon und kannst schon nachvollziehen, was er macht und wie er an den Ort kommt. Und wir haben ja im Strafrecht immer wieder Situationen, wo es tatsächlich relativ fremd ist. Ich sage nicht, ich glaube, jeder Mensch ist zu ziemlich viel mehr fähig, potenziell, als er meint. Aber wenn du es selber nicht erlebt hast, also wenn du das, was jetzt die Klientin steckt, ist, nicht in deinem eigenen Leben kannst verankern, gibt es eine Fremde, die bei aller Empathie nicht kannst überwinden kannst. Und du merkst dann dort wahnsinnig gut, finde ich, was sind eigene Interessen, was sind fremde Interessen, wo gibt es Übertragung und Gegenübertragung. Und ich finde, das muss man wahnsinnig super auseinanderhalten. Und für mich ist schon, bei allem Bewusstsein, dass ich das nie werde erreichen, für mich ist schon das Ideal, dass ich mein eigenes Interesse am fremden Interesse unterordnen kann und sagen, ich bin für den Klienten da. Und wenn ich merke, dass ich es nicht kann und nicht will, dann bin ich die falsche Besetzung.
Aber wenn du den Fall von Jacques Vergé anschaust, dann sind das ja so prominente Fälle. Mhm. Oder wir nehmen Renate Senn. Mhm. Dann ist das so ein prominenter Fall, der Rupperswiler Fall. Mhm. Dann tut das ja zwangsläufig massiv eigene Interessen tangieren.
Selbstverständlich. Also ich meine... Ich habe auch schon solche Fälle gehabt. Und selbstverständlich gibt es einen Teil in mir innen oder in jedem innen, wenn du in so etwas involviert bist, wo das mit dir etwas macht. Also, ich meine, ich habe beispielsweise, das ist ja kein Geheimnis, ich habe ja dann den Carlos, also den Brian, ich darf es jetzt noch mal sagen, habe ich ja vertreten, einerseits vor dem Jugendgericht und andererseits in diesem Shitstorm. Oder? Und die selber. Ich hatte selber relativ viele Drohungen und Morddrohungen, die bisher kamen. Also Leute, die mir geschrieben haben, sie schlitzen meine Kinder auf und solchen Zeugs. Und das macht etwas mit dem. Und jeder Mensch, der sagt, er habe in dieser Situation keine Angst, also jetzt du als Anwalt, der lügt sich selber an. Also wenn ich kein Angstgefühl hätte dort oder mich das nicht berühren würde, dann hätte ich eine ziemlich krasse psychiatrische Diagnose. Und natürlich habe ich Angst und natürlich macht es mit mir etwas, aber ich muss ja die Angst irgendwie reflektieren, integrieren und sie darf mich nicht tangieren. Und genau aus diesem Grund bin ich so, finde ich die Selbstreflexion oder auch Supervision und ähnliche Sachen in diesem Beruf so wichtig, weil ich muss ja wie begreifen, das sind meine Ängste, die habe ich als Stefan Bernard. Die muss ich erkennen, wahrnehmen und mit denen muss ich einen Umgang finden. Und wenn ich dann gegen aussen handle, dürfen meine persönlichen Ängste im idealtypisch nicht wegleitend sein. Und selbstverständlich macht das mit mir etwas. Und selbstverständlich kann das auch meine Fallführung beeinflussen. Aber ich muss schauen, dass das möglichst an einem kleinen Ort ist. Und darum muss ich einen möglichst reflektierten Umgang mit solchen persönlichen Gefühlen haben. Also, fremde Interessen wahren, setzt das Erkennen von den eigenen Interessen und von der eigenen Bedürftigkeit, von der eigenen Angst, von der eigenen Unsicherheiten voraus. Und
also ich glaube auch gerade als Strafverteidiger bedingt es ja, dass man relativ mit beiden Beinen in seinem Leben steht.
Ja, natürlich.
Und sich verorten kann. Mhm. Weil sonst bist du eine Fahne im Wind.
Und jeder von uns kennt ja Phasen, wo er stabiler oder instabiler ist. Und ich finde zum Beispiel, ich habe das auch schon gehabt in meinem Leben. Also beispielsweise, wenn mein Vater gestorben ist und 3 Monate später mein Sohn ist auf die Welt gekommen. Das habe ich eine schwierige Phase gefunden, dort irgendwie die Bodenhaftung haben, die ich in diesem Beruf muss haben. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Und was mich wichtig würde dünken, ist, es ist so zum Teil so eine männliche Inszenierung mit diesem Beruf verbunden. Also es weicht sich auf, es gibt immer mehr Frauen, die das machen. Es ist vielleicht auch so die Männlichkeitsideal weichen sich ein bisschen auf. Aber ich finde grundsätzlich die Frage von der persönlichen Bedürftigkeit und von der Standhaftigkeit, die du im Beruf musst haben, das finde ich ein relativ unausgelotetes und undiskutiertes Terrain. Und ich finde es ein wichtiges. Weil jeder von uns hat Unsicherheit und jeder hat Angst. Und wir müssen mit denen, weil wir auch recht einsam in diesem Beruf sind und viele Entscheidungen selber müssen fahren, wir müssen das Management finden.
Ja, unbedingt, ja.
Und es ist für, glaub, für uns alle anspruchsvoll. Sonst lügen wir uns einfach an.
Ja, und ich glaube, wenn man kein Ventil und einen Umgang findet, dann wird das hinten raus irgendwo dann schon zu Problemen führen.
Das glaube ich ja.
Also ich erzähle immer wieder die Geschichte, ich bin an einen Geburtstag eingeladen worden, sind wir an einem Match und ich war mit Abstand der Jüngste gewesen und wir sind ich weiß nicht, 15 Strafverteidiger gewesen. Und ich habe dann so diesen Leuten ein bisschen zugeschaut und habe wie so das Gefühl gehabt, die Bandbreite von den Gefühlen von dieser Gruppe, wo wir da sind, ist relativ schmal. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, es sind alle ein bisschen abgestumpft, ein bisschen lebensmüde. Also nicht gerade, dass ich das Leben nehmen will, aber müde vom Leben, oder? Mhm. Und das ist halt schon eine Gefahr, dass man dann auch zynisch wird. Mhm. Wo siehst denn du die Kernaufgabe von der Strafverteidigung?
Ja, also man kann das immer so in die dogmatischen Höhen oder so, in die rechtsphilosophischen. Also im Wesentlichen geht es ja schon darum, auf der einen Seite um die Sicherstellung davon, dass der Beschuldigte nicht zum Objekt vom Verfahren bleibt, sondern ein Subjekt ist. Aber selbstverständlich ist er immer ein Objekt vom Verfahren. Mit jeder Zwangsmaßnahme wirst du verobjektiviert. Aber unsere Aufgabe ist einfach, die Subjektstellung mal radikal zu wahren. Und das Zweite beibringen, also damit gehört einfach alles wie Verfahrenskontrolle etc. Und das Zweite ist natürlich irgendwie das Sichern von den Umständen, die für den Klienten sprechen, also von den entlastenden Umständen, wobei das der Maßstab, was entlastend ist, bestimmt der Klient und nicht, das ist nicht objektivierbar oder begrenzt. Und zur Subjektstellung gehört für mich, und das ist ein Thema, das ich verschiedene Mal schon aufgegriffen habe, stark das Innenverhältnis. Und ich finde, das wird unterbeleuchtet, also Fürsorge und Beratung vom Klienten. Weil die Wahrung von der Subjektstellung vom Klienten fängt damit an, wie ich auf den Klienten zugehe. Also, ja, wie ich ihn als Subjekt war. Und erst auf der Basis von einem seriös geklärten und guten Innenverhältnis
kann eine Beratung, nutzbringende Beratung passieren.
Und damit auch ein zielführendes Halt im
Bewusstseinsverhältnis. Ja,
also von dem her, das dünkt mir etwas wahnsinnig Zentrales und vernachlässigt. Ich glaube auch, dass das Innenverhältnis zu wenig diskutiert wird, weil es auch nicht so justiziabel ist. Also wenn er jetzt ganz platt ausdrückt, die Verteidigerwechsel, die wir ja kennen, weißt, wo man alles hat müssen wiederholen, die seltenen Fälle, wo man sagt, ungenügend verteidigt. Wenn einer besoffen im Gerichtssaal rumstiefelt, der Verteidiger, dann merkt man, das geht nicht. Aber wenn einer Qualität wie Fürsorge nicht herbringt im Innenverhältnis, ist das schwer einklagbar von der Aufsichtskommission für die Rechtsanwälte. Also von dem her, dort ist am Schluss das Ethos, was entscheidet. Das wird begrenzt, justiziabel bleiben. Aber gerade darum finde ich es wichtig, dass wir darüber reden.
Und wie stellst du jetzt das ganz konkrete so ein Vertrauensverhältnis dar?
Mensch, Herr oder da? Ich finde eben Herr und da, ich finde es ein spannender Versprecher zu dir, weil
ja, dann muss man drin lassen.
Musst du nicht drin lassen. Also darfst du jetzt auf keinen Fall stehen. Nein, das Schwierige ist ja, bei der Darstellung, jetzt in diesem Buch, ist ja die Frage, wie stellst du es her? Und ich habe das Buch verschiedenen Leuten zum Lesen gegeben. Und wir haben eine Substitutin im Moment, Mara Marci, und die hat es auch gelesen. Und die hat mir bei genau diesen Sachen, also an diesen Ort bin ich so ein Weichspüler gewesen, weißt, was weh tut, schreibst du nicht so gerne drüber, oder? Und dann hat sie mir am Abend geschrieben, wie machst du das jetzt konkret, Stefan, in der Abstandszelle? Und tatsächlich, da sind wir eben wieder bei diesen feinstofflichen Sachen, oder? Du hockst in dieser Abstandszelle und du weißt ja nie, was greift jetzt beim einen Menschen und was greift beim anderen, wenn du reinkommst. Also wenn das Telefon läutet, weiss ich ja noch nicht, wie ich auf dem muss zugehen. Und
ja, zum Teil will ich ja vielleicht nicht einmal einen Anwalt.
Genau.
Die Polizei hat ihm einen gerufen.
Genau. Und dann hockst du dort hin und versuchst dein Möglichste. Und manchmal geht es und manchmal geht es nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, geht mit der wachsenden Erfahrung geht es besser. Aber manchmal gibt es auch Fälle, das hatte ich letztens bei einem Jungen. Und da habe ich genau gewusst, der misstraut mir jetzt bis zum Schluss ein bisschen. Es war eine ganz kleine Pike-Geschichte. Und ich habe gewusst, vor 15 Jahren,
das hätte Zack gemacht
und der wäre auf mich aufgekommen. Aber jetzt hat er so einen mittelalterlichen Glatzkopf vor sich. Und es hat irgendwie nicht gematcht. Und ich glaube, ich kann mich anstrengen, dass es matcht. Mir hat ja so ein paar Wahrnehmungen, die besser werden. Man kann vielleicht besser spiegeln, man kann besser zulassen mit der Zeit, whatever. Aber es gibt eine Dimension drin, die sich nicht professionalisieren lässt, wo einfach mit etwas wie einer Unmittelbarkeit von einer Begegnung zu tun hat. Und der springende Punkt in der Abstandszelle ist ja da, und das ist der Unterschied zum Beispiel zu einer psychotherapeutischen Beziehung, wenn sie jetzt draussen passiert oder an einer anwaltlichen Beziehung draussen. Der Klient und du rudern in diesem Boot und mich aus diesem Boot nicht aussteigen. Also weder ich kann sagen, rufe den anderen Pike an, noch der Klient kann sagen, der passt mir jetzt nicht, möchte jetzt lieber eine junge Frau oder einen älteren Herr, der ist mir zu jung oder was auch immer. Also das finde ich schon sehr herausfordernd.
Ich bin mit dem Stefan Bernhard da in einer Gefängniszelle. Jetzt geht die Tür gleich auf und wir müssen raus in die Einvernahme. Mhm. Was gibst du da dem Klient mit?
Ja, es kommt sehr darauf an. Also, es kommt auch sehr darauf an, wie ich seine kognitiven und emotionalen Fähigkeiten einstelle. Was ich das Gefühl habe, wir überinformieren. Also, ich versuche immer weniger Kernbotschaften.
Also, das scheint mir zentral zu sein. So nach einem Haftschock.
Ja. Und am Anfang hast du ja, wenn du Anwalt bist, hast du ganz viele Bücher im Kopf und hast du das Gefühl, wir müssen jetzt das und das alles auch mal sagen. Und ich versuche, den Fall aufzunehmen und ich versuche es meistens auf zwei Kernbotschaften zu reduzieren. Zwei bis drei Botschaften, die sagen, das sind deine Take-Home-Messages. Also jetzt zum Beispiel, wenn man sich für die Aussageverweigerung hat entschieden, ich mache keine Aufsage auf Anraten meines Anwalts. Oder irgend so einen Satz. Einfach ein Merksätzchen. Und wenn sich jemand zu einer Aussage entscheidet und ich das Gefühl habe, das ist sinnig, dann versuche ich irgendwie wirklich zu sagen, dort unterscheiden, was ihr wirklich wisst, was ihr nicht wisst, was ihr unsicher seid. Also, versucht bei der Erlebnisbasis zu bleiben und versucht sozusagen die Wahrheit, eure Wahrheit zu deponieren. Und was ich vermehrt mache, ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, aber ich tue vermehrt Take-Home-Messages tue ich wirklich gebetsmühlenartig wiederholen. Und immer wieder. Und der Beda, also mein einziger Büropartner, wo ich schon lange bin, und ich hatte am Anfang eine Bürogemeinschaft mit der ehemaligen Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Buben und Männer. Und dort hat es eine Psychologin, sehr eine ältere, und die hat, wir haben dort zum Teil Klienten gehabt, und gegenseitig vom Berufsgeheimnis am Bundesjud, die hat am Beda mir gesagt, hey, eure Infos, das kann kein Mensch aufnehmen. Also wir sind ja noch jung gewesen, die müssen das abbrechen. Und zwar erstens, zweitens, drittens zu wiederholen. Und von ihr habe ich wirklich gelernt, Wiederholung ist gut und sinnvoll und richtig und wichtig. Und wenn ich halt immer wieder das Gleiche sage, in anderen Worten, versuche ich irgendjemanden zu erreichen, dass es greift, dass es internalisiert. Aber es gibt natürlich immer, du gehst in die Einvernahme und hast das Gefühl, jetzt haben wir das besprochen und es geht nicht.
Ja gut, hast halt immer noch das Dolmetscherproblem, dass
genau.
Quasi den Filter dazwischen hast. Ich mache es anders als du. Ich übe.
Das übe mache ich natürlich auch.
Intensiv. Eben. Aber ich muss ihm nicht sagen, viermal sagen, du sagst jetzt nichts, sondern man kommt zum Schluss, man sagt nichts. Ich versuche, dass er unbedingt versteht, warum man nichts sagen soll und den Entscheid darum auch selber zu fassen. Mhm. Mit gewissem Nachdruck. Und dann fange ich es an üben.
Also du machst es auch so, dass du sagst, ich bin jetzt der Polizist.
Genau.
Und dann karikierst du ihn.
Genau.
Und dann tust,
dann also, geht er natürlich gerade beim ersten Mal
völlig genau. Drin. Ja, das mache ich auch. Und nachher also ich tue auch viele Sequenzen, nachher sage ich so, und jetzt gehen wir raus. Ja. Und jetzt sage ich euch als Bernard wieder da, und jetzt bin ich wieder der Polizist.
Ja, ja, genau.
Was ich zum Teil auch mache, also je nachdem, wenn ich das Gefühl habe, es ist sinnig, habe ich auch das Gefühl, dass ich den Polizist ein bisschen karikiere, einfach auch ein bisschen für die Angst zu nehmen.
Ja, nein, auf jeden Fall.
Also das mache ich auch. Mhm. Wobei ich merke, dass die Rollenspiele in Kanzlei besser gehen, als in der Abstand zu
teilen. Ja, ist ja auch logisch. Hast keine Zeit, hast Druck.
Genau.
Man weiss nicht, wie dünn die Tür ist. 100 Sachen. Mhm. Ja, das ist klar. Eine Divergenz von deinem Buch zu meiner gelebten Praxis.
Ja.
Ist die Verhandlungen vor ZMG. Da plädierst du im Zweifel für Anhörung.
Ja.
Wolltest du noch sagen, warum?
Ja. Also es hat verschiedene Gründe. Wenn ich das Gefühl habe, der Klient reitet sich in irgendeine blöde Situation, dann bin ich auch der Meinung, dass nicht. Ich merke einfach bei mir, dass du hast die erste Begegnung, genau, wie steht die Zelle zurück, der Klient, und sieht ihn nicht mehr, und du gehst ihn besuchen. Und in der ersten Einvernahme hast du ja meistens nicht wahnsinnig viel gesagt, weil Ergänzungsfragen sind nicht so schlau und nicht opportun. Und irgendwie einen Polizisten über den Mund fahren und sagen, und den grossen Max spielen, das hilft vielfach auch nicht. Und dann fragt sich der Klient ja zum Teil, was setzt sich der für mich ein? Und ich finde es...
Ah, dir geht es ums Innenverhältnis.
Mir geht es stark ums Innenverhältnis, um die vertrauensbildende Massnahme. Das Zweite ist, dass ich schon mehr habe erlebt, dass zu viele Akten beim ZMG sind gelegen, die ich sonst nicht hätte bekommen.
Also ich muss sagen, ich gehe auch immer an die Anhörung. Oder fast immer. Aber es ist sehr oft so, dass ich dann auf die Anhörung selber vor Ort verzichte.
Das habe ich auch schon gemacht. Also, dass, wenn du die Akten hast...
Ich gehe an, schaue die Akten an, ich schaue, dass der Klient eine halbe Stunde vorher dort ist. Ich gehe hinterher, diskutiere es mit ihm im Detail, habe nochmal Zeit, und zwar viel ruhiger als in der Zelle, und sage ihm dann, du, es wäre jetzt gleich opportun, man verzichtet, glaube ich. Ich gehe allein führen, ich gebe das zu Protokoll, ich sage vielleicht noch besprochene 5 Sätze. Aber das
habe ich nicht geschrieben.
Nein, da ist gar nichts dazu geschrieben. Nein,
das habe ich auch schon gemacht. Und siehst, das ist jetzt genau das, was die Mängel von diesem Buch sind. Also es ist jetzt total spannend.
Ja gut, selbstverständlich, das ist Grund für eine zweite Auflage.
Genau, also irgendwann. Aber selbstverständlich habe ich das auch schon gemacht, dass ich also beim Kreuzli geschrieben, ich möchte eine Anhörung, habe bei den Akten angeschaut und es mit ihm dann gesagt, jetzt mache
ich es. Ich mache das eben auch öfters.
Ich habe das, wenn ich jetzt zurück überlege, ich würde sagen, in den letzten 3, 4 Jahren, ich mache auch viel Vollzugsrecht. Also bei mir ist aktuell, habe ich gar nicht so viel Haftfall. Mache ich auch immer wieder. Für mich kommt es so sehr darauf an, wie sehr braucht der Klient jetzt einen Auftritt. Mhm. Und ich finde schon, du kannst das Vertrauensverhältnis ganz stark stärken mit einem engagierten Auftritt vor dem ZMG. Ich finde, das kann wahnsinnig viel ausmachen. Mhm. Also ich habe schon mehr Klienten gehabt, die mir gesagt haben, ihr habt dort wirklich gut Zeit gegeben, und dort habe ich gewusst, ihr seid richtig. Und vorher nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, für die Verstärkung der Beziehung kann es wirklich von Vorteil sein, auch wenn du auf Verlohnung Posten bist. Aber was mich jetzt interessieren würde, ich habe jetzt auf die Anhörung selber dort nur verzichtet, wenn ich das Gefühl habe, der Klient erzählt ein Seich. Gibt es dort für dich auch andere Konstellationen, wo du würdest verzichten? Oder wo du verzichtet hast. Bei mir ist es eigentlich nur das, ich finde, es spricht nichts dagegen, außer der Klient kann das eigentlich erzählen.
Aber zu abschätzen, was ein Seich ist und was nicht, und wie er sich dann wirklich dort vorne präsentiert, das ist einmal ja noch schwierig abzuschätzen.
Aber wenn es ihm gelungen ist, zum Beispiel in der ersten Einvernahme beim Polizisten, die Aussage verweigern, also habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass er vor dem ZMG zusammenbricht. Das kommt noch nie erlebt. Also, was nimmt mich zu Wunder? Was hast du
denn? Aber weißt du, es ist ja so wie auf einer Autobahn. Haftjoke, erst Einvernahme bei der Polizei, dann wirst du am Nachmittag oder am nächsten Tag zu der Staatsanwaltschaft gekarrt, du bist in dem unsäglichen Propok, wo einfach ein riesen Skandal ist, die Leute schlafen nicht, und dann kommst du vor ZMG, also es ist schon eine unglaublich zermürbende Geschichte.
Einverstanden, aber machst du das, wenn du das Gefühl hast, er bricht ein, dass du auf die Anhörung verzichtest?
Nein, es ist dann mehr, ich weiss, wir kommen zum Schluss, das macht jetzt gar keinen Sinn, jetzt eine Gegenposition zu formulieren, weil wir wissen, das gibt sowieso Haft. Es geht mir auch darum, dass sich da nicht riesige Hoffnungen aufbauen, die dann wieder zusammensacken. Es gibt ja schon die Klienten, die auf all 3 Monate planen und dann einfach sagen, hey, sind wir realistisch, oder? Aus den und diesen Gründen wird es heute nicht gut laufen.
Mhm.
Lass uns Kräfte sammeln und dann kommen, wenn wir wirklich wissen, jetzt haben wir eine Chance. Aber dann auch mit aller Vehemenz.
Mhm. Ich find die Frage noch spannend, weil ich gewichte, glaube ich, ganz stark das Innenverhältnis. Also für mich ist dort schon ist dort schon die entscheidende Grösse im Zweifelsfall, was ist vertrauensbildender.
Mhm.
Also, was klar ist, oder? Wir können ja einem Klienten sagen, wir gehen jetzt dort rein, wir kämpfen und wir werden hier verlieren. Aber wir haben gekämpft und wir haben Widerstand gezeigt. Und ich habe zum Teil das Gefühl, einfach weißt, dass sie dann, wenn sie zurückgehen, dass sie irgendwie auch das Gefühl haben, ja, wir haben alles gegeben. Mhm. Das kann etwas sehr Sinnvolles sein.
Ja, kann etwas auslösen, ja.
Aber es kommt, oder das ist auch schwierig, wenn du so ein Büchlein schreibst, oder? Ich meine, beim DAS jetzt zum Beispiel, oder beim Sommer in Deutschland, die schreiben so 1000-seitige Schünke für alle Konstellationen. Und genau das wollte ich nicht machen, oder? Das war mein Ziel. Ich wollte nicht ein Buch schreiben, Kochrezept, man nimmt eine Prise Salz, sondern mir geht es eigentlich darum, eine Anregung zum Denken zu liefern. Also, wie lernt man kochen und nicht, wie kocht man Spaghetti oder Omelette.
Mhm.
Und genau solche Fragen finde ich extrem schwierig, weil beim DAS oder der Sommer handelt es ja dann auf 4 oder 7 oder 8 Seiten ab. Die so Pro und Contra. Und am Schluss sind es ja auch immer situative Argumente. Und was mich nicht gut dünkt, also wo wir uns glaube einig sind, ist einfach das, was zum Teil verbreitet ist. Schreiben, wir verzichten auf eine Anhörung und sehen uns dann übernächste Woche im Gefängnis, im Besuchzimmer. So geht es nicht als BGA. Also, du kannst nicht einem Klienten sagen, ja, wir haben sowieso keine Chance, ich warte dich ab. Nachher gehst du 2 Wochen in die Skiferie und kommst dann nach 22 Tagen besuchen, kurz vor der nächsten Einvernahme. Also, so kannst du kein Vertrauen aufbauen.
Das ist klar. Also nein, ich bin ganz bei dir. Das wäre gerade meine nächste Frage. Nach der ZMG-Anhörung oder nach dem Entscheid, wie lange lässt du dir Zeit, dass du ihn besuchen
gehst? Ja, ich weiss nicht, ob du dort besser bist oder nicht. Ich muss ganz offen sagen, wenn ein Klient im Bezirksgerichtsgefängnis Zürich sitzt, das ist auf meinem Arbeitsweg, und ich das Gefühl habe, dem geht es nicht gut, dann gehe ich extrem viel am Morgen, zum Teil jeden 2 Tage schnell eine halbe Stunde vorbei und schreibe so mal nicht auf. Und wenn einer im Pfäffig im Gefängnis hockt, gehe ich auch wirklich weniger. Und ich habe den Service, ich gebe mir Mühe, innerhalb von ein paar Tagen jemanden besuchen. Ich gebe mir auch Mühe, wenn ich Pike habe, am nächsten Tag und am übernächsten Tag eigentlich praktisch nichts in der Agenda habe. Aber du weißt, wie es ist. Ich meine, man nimmt sich dort Zeugs vor und ich meine, ganz umsetzen kannst du es ja nie, oder? Und
aber eben mich persönlich dünkt eben das viel entscheidender als der Auftritt vor ZMG. Ich komme dann mit den Akten, ich kann ihm wirklich eine seriöse erste
Einschätzung geben. Richtig.
Ich kann sagen, was jetzt passiert. Es gibt dann ganz viele Weichenstellungen, die man muss
unbedingt
stellen. Und ich warte nicht bis zur nächsten
Einvernahme. Ah, nein, sicher nicht.
Ich gehe sofort das und dann klar vor der ersten Einvernahme wieder.
Das aber ist klar. Das finde ich ist diskussionslos. Aber was ich merke, ich habe es mal ausgewertet, 2 Jahre. Und ich muss sagen, ich habe mich dann am Schluss ein bisschen geschämt, weil ich gemerkt habe, ja, Gefängnis, der Ort, in welchem Gefängnis das sie sitzen, ob Zürich oder Pfäffiken. Also es ist nicht ein krasser Unterschied, aber es ist bei vergleichbaren Fällen 30% mehr Gefängnispsych bei mir. Zürich als Pfäffiken. Also ich finde, da muss man ehrlich sein. Einfach weil Pfäffiken ist jetzt, die Etikette ist zum Beispiel okay, oder? Da bist du ganz schnell dort, oder so, aber Pfäffiken ist ja wirklich, da musst du dann auch noch rauf, oder mit dem Auto gehst du ewig, es ist einfach der blödste Ort, es ist am Morgen weg. Und ich merke einfach solche Faktoren, die keine Rolle spielen sollten. Spielen
weißt du, warum es bei mir keine Rolle spielt?
Mhm.
Ich habe absolut das digitale Büro. Ich arbeite dann halt einfach im Zug.
Mhm.
Was ich schlimm finde, ist, wenn ich dreimal umsteigen muss.
Mhm.
Weil dann kommst du nicht zu arbeiten, aber sonst bist du halt im Zug. Du kannst nur eine halbe Stunde aufschreiben, hast 1,5 Stunden auf das blöde Pfäffiken raus, hast dann gerade noch den Anschluss verpasst, wartest wieder am Bahnhof eine halbe Stunde vergebend. Aber ich bin halt mit dem Laptop dort und arbeite dann halt
das andere Fälle. Das mache ich auch, aber wenn ich am 10 einen Termin habe, oder am 9:30 im Büro, arbeite ich nicht nach Pfäffiken.
Nein, natürlich nicht. Nein, Pfäffiken ist einen halben Tag weg.
Genau.
Ja,
und das ist einfach manchmal schwierig.
Aber darum bin ich jetzt so Fan von der digitalen Gefängnisbesuch. Du kannst viel in kürzeren Abständen Klienten besuchen und nicht die ganz wichtigen Sachen kann man durchaus auch digital besprechen.
Also das finde ich auch. Also ich meine, Telefonkontakt in Ruhehaft wäre eher für etwas Entscheidendes für uns. Also das ist klar.
Ja, und das wäre auch kostensparend.
Ja.
Gut, ich habe jetzt, wenn man die Akteneinsicht anschaut, Wie vehement pochst du einmal auf eine möglichst frühe Akteneinsicht?
Also, das kann ich nicht abstrakt sagen. Es kommt sehr von Fall zu Fall drauf an. Ich meine, es gibt eine relativ gefestigte Rechtsprechung, wenn das du bekommst und wenn das du nicht bekommst. Ich versuche natürlich, die Akte schon möglichst früh zu bekommen. Und,
ich habe die Frage ungenau gestellt. Es geht mir vor allem darum, vor ZMG. Also, man kann ja dann via ZMG einfordern, dass da noch vielleicht die ein oder andere Akte mehr anschauen.
Also, jetzt beim ZMG eine weitere Aktenvorlage beantragen?
Genau.
Mache ich.
Eben, das tut mir auch etwas
zentral. Aber muss jetzt zum Beispiel sagen, meine Erfolgsbilanz halten sich da in engen Grenzen, wie auch mit Befristungen. Und das finde ich zum Beispiel total interessant. Auch in Basel, in Bern bekommst du regelmäßig Befristungen von 4 Wochen. In Zürich ist das ja, also wenn in Zürich tust du Champagner auf, wenn dir das passiert. Befristung.
Also ich finde, da hat eine komplette Praxisänderung stattgefunden. Es gibt viel mehr Befristungen.
Ja.
Und ich hasse sie gar nicht so gern. Weil es schneidet mir den Rechtsmittelweg ab.
Also jetzt bei der Rechtsmittelweg, meinst du jetzt gegen ZMG entschieden?
Ja.
Ja. Ja, also meinst du, wieso der Rechtsmittelweg jetzt im Sinn von
Lachbuchlachten?
Ja, aber wieso der Rechtsmittelweg, dass der Abschnitt, also du meinst, dass das gegen die Ahnung an sich zu kämpfen oder gegen die Zeitdauer bekämpfen?
Nein, sagen wir, es gibt eine Befristung und ich finde ja, nein, Befristung ist ein Skandal, ich muss raus. Und dann habe ich vielleicht auf 4 Wochen befristet.
Gut,
und dann komme ich, wird das Obergericht kaum entscheiden können.
Sicher nicht. Dann verwalten sie die
Gegenstandslosigkeit. Ja. Aber durch das könntest du dich so quasi im Leerraum, könntest du es 3-mal um einen Monat verlängern. Und dann
hast du das jetzt gehabt?
Ja.
3-mal um einen Monat?
Ja, vielleicht sind es auch 3-mal 6 Wochen gewesen, aber einfach
das
so.
Das habe ich jetzt noch nie gehabt.
Einfach so, dass sie fast im Wahnsinn getrieben haben.
Das habe ich jetzt noch nie gehabt.
Also man kann sich dann so, ins Leere laufen.
Das ist noch spannend, das habe ich wirklich noch nie gehabt.
Lustig. Wie findest du überhaupt die einzeln angepasste Verteidigungsstrategie? Kann man da generell etwas dazu sagen? Oder ist jeder Fall so verschieden?
Also ich finde, es gibt ja schon Fälle, wo mir dünkt, wo gewisse Standardisierungen haben. Also im Betäubungsmittelbereich finde ich ähnlich sehr viel Fälle. Ich finde auch im SVG-Bereich ähnlich viel Fälle. Und dann finde ich, gibt es ja auch so kleine Fälle, wo relativ schnell klar wird, da ist irgendetwas dran gewesen, wo es eigentlich viel darum geht, um ein Strafmass auszujassen, jetzt in einem Strafbefehl oder so. Dort finde ich auch, gibt es schon etwas wie eine Strategie, aber ich glaube, das passiert
rollend
und vor allem intuitiv und sehr schnell, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat und ein paar hundert Verteidigungen geführt hat. Bei den grösseren Fällen merke ich bin eher ein intuitiver Typ und ich bin nicht so der Systematiker, der eigentlich sagt, Donnerstag 10 bis 12 Strategie im Fall Bonin, sondern wir kommen eigentlich die Fälle an ganz komischen Orten. Und ich tue die dann manchmal zum Beispiel mit einem Kugelschreiber auf einer Serviette, wo ich einen Falafel esse, aufschreibe. Also ich zum Beispiel so nachher Sachen sehen. Oder wenn irgendwie zum Beispiel, weiß auch nicht, manchmal passiert mir auch so, dass ich mit einem von meinen Söhnen rede und er sagt irgendetwas, plötzlich kann ich einen Geistesblitz. Also oder beim Kochen passiert so viel und ich mache die Wäsche für die ganze Familie und beim Wäschhänken kann man extrem viel einfallen. Ich finde, der Wäschhänken ist so etwas ganz Krasses. Du bist so in einem Zustand, wo du die Kleider aufhängst, oder? Und du machst irgendetwas physisch und beim Kochen musst du ja noch mehr denken, beim Waschhänken musst du nicht so viel denken. Und irgendwie leert sich dort mein Hirn so, ich habe regelmässig am Waschständer die besten Einfälle. Und jetzt zum Beispiel, wir haben eine Putzfrau und die ist jetzt nicht gekommen, wegen Corona und nachher auch Krankheit. Und ich habe das ganze Jahr, letztes Jahr, mega viel geputzt. Und wir können beim Putzen können wir dort einfach eine solche Situation. Ich bin nicht
das ist so auch ein meditativer Moment,
genau.
Oder?
Also wir können selten im Büro die guten Einfälle. Und was ich das Entscheidende für die Strategie finde, ist, an einer guten Strategie läuft die Überlastung zu wieder. Und ich führe weniger Fälle, als ich früher habe. Ich bin wählerischer, weil ich das Gefühl habe, ein überlasteter Verteidiger ist nicht ein guter Verteidiger. Ich schaue, dass ich nicht ständig im Stress bin.
Das ist bei mir gerade ein grosses Thema.
Ich schaue das einfach und ich habe das Gefühl, dann, bin ich einfach, dann mache ich es besser.
Und wie schaffst du denn das?
Dem sie weniger annehmen.
Aber du weißt ja oft, nimmst einen Fall an und weißt nicht, was da hinten rauskommt. Er kann schneller Rettung ziehen, es kann auch eine riesige Geschichte daraus werden.
Ist es so, aber man hat ja gleich ein Gespür dafür. Ich finde, man nimmt sich wahr. Oder? Man nimmt wahr, laufe ich an der Grenze, laufe ich 10% unterdran, laufe ich 20% unterdran. Und ich plädiere nicht für einen Vorruhestandmodus. Aber ich habe so das Gefühl, sollte man immer 10-20% unter dem sein, wo man sein Limit anschaut. Und ich glaube, dann schafft man am besten. Oder zumindest die, wir sollten nicht von anderen reden. Es gibt auch andere Leute, die glaub, im Totalstress hoch in die Dinge auflaufen. Bei mir ist es auch so, wenn
ich... Ja, ich glaube, längerfristig stimmt das dann eben nicht.
Also ich merke einfach, wenn ich gewisse Ressourcen habe, bin ich der bessere Anwalt.
Ja, vor allem, es ist auch schlauer, weil dann kommt wieder ein grosses Mandat auf einem zu, etwas super Spannendes. Und dann kannst du eben auch ohne schlechtes Gewissen reinspringen und sagen, ja, das mache genau. Ich jetzt mit ganzem Elan und bist genau. Dann halt nicht schon bei 120% und
genau. Hast
dann das Wochenende nicht mehr. Du schreibst in deinem Buch, und da bin ich auch ein kleiner Widerpart, du sagst, es sei strategisch und taktisch denken, sei lernbar.
Mhm.
Wie ist das lernbar?
In dem, dass man sich mit anderem Zeug beschäftigt, als mit Rechtsdogmatik. Also, ich glaube, es gibt ganz verschiedene Zugänge, wie man strategisch denken lernen kann. Ich glaube, ich merke, dass zum Teil die Leute schwören ja so auf die taktische Schulung von der Schweizerischen Milizarmee. Ich bin dort nicht, ich kann es nicht so beurteilen. Aber es gibt so ein paar alte Leute, die haben das Gefühl, wirklich so aus ihrer Offizierskarriere dort irgendetwas haben mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das eine Idealisierung nachträglich ist, ich kann es nicht sagen. Dann glaube ich zum Beispiel, dass mit Strategiespiel, wenn du zum Beispiel...
Das glaube ich auch, aber dann bist du eben, weißt du, dann hast du eben schon das Flair.
Ja, aber du kannst wie alles kultivieren. Wenn du mit 7 fährst einfach Klavier spielen, spielst mit 30 sicher besser Klavier als der, was mit 30 anfängt. Der eine ist talentierter oder der andere ist... Ja, aber ich glaube, du kannst das üben und du kannst versuchen, einen Zugang zu finden und vor allem glaube ich, dass die eigenen Zugang zu strategischen und taktischen Überlegungen sollte finden. Das ist das, was ich ehrlich möchte, animieren dazu.
Ich bin einmal in einem Spielclub gewesen. Also was? Gesellschaftsspielclub.
Ja.
Und das war dann so geil, gewesen, dass wir sogar Spiele entwickelt haben.
Ja.
Es kommt eine ganz, ganz spontan eine ganz geile Idee. Weißt du was, wir könnten so Spielübungen machen.
Ja, warum nicht?
Das wäre super wieder einmal.
Ja.
Das ist ja völlig verloren gegangen.
Ja. Also ich spiele noch viel.
Also mit den Kindern
ja, natürlich. Also so Katan oder Sättigungszeug. Ja. So Sachen finde ich interessant. Oder ich habe das jetzt so durch mit den Büchern von Harald von Senger, mit den chinesischen Listtechniken. Wenn du dann dein eigenes Verhalten fast auf das analysieren, finde ich es total spannend. Oder ich finde auch...
Sag mal eins, ich habe so gelacht über die Strategie, oder wie sagt man?
Ja.
Sag mal eins.
Also, ich habe das Beispiel gebracht, musst
mit leichter Hand das Schaf wegführen.
Ja, oder einfach, wenn du zum Beispiel, weißt du, die Überlegung, das, was ja jeder macht, dass du irgendwie Beweisanträge stellst, also kann ich dir jetzt Stratagem nicht genau sagen, weißt, dass du Beweisanträge stellst, in der Hoffnung, dass wenn der Staatsanwalt merkt, die müsst ihr abnehmen, dass er so unterlässt und dann irgendwie einen günstigen Deal kannst machen. Und ich finde nicht, dass du die musst auswendig lernen musst. Aber was ich zum Beispiel mal gemacht habe, als ich das gelesen habe, habe ich es durchgemacht und habe mir überlegt, in welchem Fall habe ich was gemacht und was mache ich nicht. Und das finde ich, das kann sehr interessant sein. Oder was ich zum Beispiel glaube, beim taktischen oder strategischen...
Also das darf ich schnell einwenden. Das heisst, ausgeruht den erschöpften Feind erwarten.
Ja. Und...
Also vielleicht noch kurz schnell sagen, was man da überhaupt jetzt so geht.
Ja.
Du hast, also erzählst du schnell. Du hast ja so, hat es eigentlich stattgefunden?
Nein, es hat nicht stattgefunden.
Nein.
Bis jetzt nicht, wegen dem Ding, wegen Corona. Ah. Weißt, man kann es nur live machen. Also ich habe ja mal vor 5-6 Jahren Es ist eigentlich noch eine witzige Geschichte. Meine Frau ist Grafikerin, die hat ja den Buchdeckel von diesem Buch gemacht. Und die hat für irgendeine Unternehmensberaterin, hat die, was sich Strata-Schema oder so hat genannt, hat die eine Webseite gemacht. Und dann hat sie daheim das Buch vom Harald von... Meine Frau interessiert sich dann auch für das, was sie macht. Und hat dann gesagt, das ist noch verreckt, so eine chinesische Listtechnik. Und hat das Buch am Rumliegen gehabt. Und dann habe ich das gelesen und einfach gemerkt, der Harald von Senger, das ist wirklich ein total spannender Typ, ist ein Jurist und ein Sinologe, also bei beiden Orten doktoriert. Und der hat das erforscht und dann habe ich das gelesen. Und dann hat es mich so reingeschissen. Und dann habe ich all die Bücher von dem gelesen und habe dann mal so ein Blatt, wo ich ein kurzes Essay gemacht. Und dann hat er das dann wieder aufgegriffen und hat das Buch Stratagem für Stratageme oder Stratagem für Juristen geschrieben. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist zum Beispiel so eine Denktechnik, die recht viel Potenzial hat. Oder an was, dass ich zum Beispiel ganz stark
glaube. Oder einfach auch, um das Verhalten reflektieren.
Genau. Und an was ich ganz stark glaube, ist ja, dass zum Beispiel durch die Intuition, dass das nicht einfach etwas ist, was da ist, sondern etwas, was schulbar ist. Und dort glaube ich schon, dass es so Techniken gibt. Dass ich jetzt ein Beispiel Focusing nach Chandler erwähnt, oder ich meditiere seit 15 Jahre habe ich verschiedene buddhistische Meditationstechniken gemacht. Und ich glaube schon, dass die Art von Introspektion lernbar ist. Oder zum Beispiel, wir haben zum Beispiel in unserem Büro pro Woche eine Stunde eine Intervision. Und dort tust du ja auch kontrovers irgendwelche Kleinsequenzen diskutieren. Und dann merkst du, hey, Ingrid macht das jetzt so und Magda macht das so, jetzt als Beispiel, oder? Kommt irgendwie von der Magda eine total scharfsinnige Analyse und bei der Ingrid merkst du so, jetzt in der gleichen Situation und du merkst, du kommst mit beiden weiter, es kommt so irgendeine so eine total blitzgescheite, intuitive Sache und der Beta macht es dann so und du merkst dann, wie bin ich und wo geht meine Intuition durch. Und ich glaube, da kannst du schon sehr viel strategische Denkschulung betreiben. Im Gespräch, in der Lektüre von Büchern, in Lernformen, die Erfahrungswissen betonen, und das ist halt für Juristen ein bisschen fremd. Und ich glaube, dort gibt es sehr viel Luft nach oben. Und ich wollte ja ein Seminar anbieten, du hast mir vorher angesprochen über Stratagemen für die Strafverteidigung. Ich musste jetzt zweimal wegen Corona verschieben, das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, es kommt irgendwann zustande. Und dann kommt der Harald von Senger, also er ist jetzt 76, ich würde einen Input machen. Und das ist natürlich schon spannend, weißt du, plötzlich so, da kann auch irgendwie Zeugs entstehen, wo ich das Gefühl habe, wo recht interessant könnte werden. Wo ich glaube, dass in unserem Beruf noch viel Luft nach oben ist.
Wo wir auch ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben, ist bei der Bedeutung des Plädoyer. Mhm. Auf was achtest du bei deinem Plädoyer?
Also, ich würde zuerst gerne interessieren, was deine Ansicht ist.
Es gibt ja die Verteidigerkollegen, wo quasi den Klienten sagen, ja, wissen Sie, jetzt kann ich Ihnen nicht helfen, ich plädiere dann am Schluss. Mhm. Und da sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn ich von deinem Buch auf dich schliessen darf, dass der Fall wird vorbereitet ab der ersten Einvernahme, was man dann am Schluss plädiert. Mhm. Es gibt Konstellationen, wo es Sinn macht oder wo ein Plädoyer große Bedeutung zukommt, nämlich wenn man überraschen will, wenn man noch eine Bombe zünden kann. Aber sonst habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Hauptverhandlung an sich ist ein leeres Schauspiel. Mhm. Zumindest was der Staatsanwalt vorliest und nachher was der Anwalt langweilig vorliest. Also bin ich sehr darauf bemüht, dass ich frühzeitig reingehe, frühzeitig meinen Standpunkt kundtue und an der Hauptverhandlung selber nur noch konzis auf den Punkt, das Wichtigste, nach Möglichkeit auch noch in Mundart versuchen zu präsentieren. Also wie nochmal wachrütteln und sagen, hey, schaut, das sind die drei zentralen Fragen, die müssen so und so beantworten aus den und den Gründen. Und nicht meinen, man müsste dort hingehen und zwei Stunden lesen.
Und wo siehst du dort die Differenz zu mir? Ich plädiere ja in meinem Buch dafür, dass man selten über eine halbe Stunde reden oder über drei Viertelstunden. Ich plädiere für ein Opening Statement. Ich plädiere für Frühzeit, wo man den Standpunkt macht. Ich plädiere ja auch dafür, dass in der Hauptverhandlung nur noch das geändert werden kann, was vorher gesagt wird. Also,
was ich ein bisschen vermisst habe, aber vielleicht liegt es auch, hast du so gemeint, ich habe es nicht so gelesen.
Das ist interessant.
Dass du wie für mich zu wenig betont hast, dass es eben nicht lange einfach auf die Hauptverhandlung warten und dann reinsitzen und lesen. sondern dass man eben auch schon, sobald der Anklage draußen ist, rechtzeitig muss kommen, sagen wir mit Beweisanträgen oder sonstigen Eingaben, wie das Plädoyer vorzubereiten.
Das habe ich mit dem Opening Statement, den Beweisantrag, habe ich das drin.
Okay.
Was aber interessant ist, und...
Ja, bei den Beweisanträgen hast du es drin.
Und beim Opening Statement, bevor das Plädoyer kommt, schreibe ich das ja...
Also du meinst dann die Vorfragen?
Nein, das Opening Statement vor der Hauptverhandlung.
Ah, das machst du auch? Ja. Okay, dann habe ich das falsch gelesen.
Nein, ja. du hast nicht falsch gelesen, sondern du hast auch zu kurz geschrieben. Und,
das ist jetzt lieb. Das.
Nein, ich finde es darum interessant, der Hinweis. Weil tatsächlich fehlt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen die Redundanz dort in meinem Text, dass ich es klarer müsste betonen. Nein, für mich ist es unklar. Was ich selten mache, ist einfach etwas schreiben, Titel Opening Statement. Und dann deklariere ich es deklarieren, das mache ich nicht so viel. Was ich sehr häufig mache, ist ein Opening Statement mit einem Verfahrensantrag und oder Beweisantrag kombinieren. Oder auch schon im Untersuchungsstadium. Ich finde,
auf jeden Fall.
Die Storyline muss da sein. Ich finde das Opening Statement etwas total Wichtiges. Und ich habe das Gefühl, Überraschungen sind selten zielführend. Was ich mir aber einfach ein bisschen dagegen wehre, und ich finde, das ist ein bisschen eine Zürcher Krankheit.
Ist gegen das Ablesen.
Ist gegen das Ablesen und vor allem zu sagen, ja, das kommt sowieso nicht mehr drauf an. Und ich glaube...
Was kommt sowieso nicht mehr drauf
an? Das Plädoyer, oder? Also,
da nein, das ist jetzt wieder
das ist zu so, tief. Ja. Das ist ein bisschen ein Zynismus. Und ich glaube, es ist tatsächlich nicht so... Wir haben nicht eine sehr unmittelbare Kultur. Basel-Bern ist ja deutlich unmittelbar. Aber ich glaube, gleich ein Plädoyer kann schon noch etwas bewirken. Nicht matchentscheidend, aber im Detail.
Ja, sicher reisst es etwas. Aber es nützt, also mein Statement war eigentlich nur, das Plädoyer allein reisst nichts raus.
Nein, da bin ich völlig bei dir. Und ich finde, auch beim Plädoyer ist der Papierkorb der beste Freund vom Anwalt. Also ich finde, wie... Zu viele Plädoyer sind wahnsinnig geschwätzig und ich werde, je älter sie werden, je kürzer.
Ich auch, ganz klar.
Also ich bin zum Teil auf 10 Minuten.
Das Problem ist eben, also bevor du ja gekommen bist, habe ich ja mit einem Vorsitzenden telefoniert. Mhm. Und dann habe ich ihm so angekündigt, was meine Plädoyer-Dauer ist. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Er hat dann gerade gesagt, was, nur so wenig? Ich weiß nicht, was er denkt von mir. Aber das Problem ist ja auch, es braucht ja eine unglaubliche Verdichtung von diesen Plädoyer. Also in der ersten Version hast du vielleicht 30 Seiten und dann gehst du mit ein paar Nächten dazwischen wirklich kritisch über deine eigenen Ziele. Mhm. Verdichtest das, ziehst das zusammen und dann bist du vielleicht statt bei 30 Seiten bist du noch auf 18. Mhm. Das Problem ist ja dann, dass du alle Honorarnoten zusammenkürzt, weil sie sagen, ja, 18 Seiten, hast ja sicher nicht 15 Stunden gehabt. Dabei, die Verdichtung an sich braucht ja eigentlich unglaublich viel Zeit.
Lebst du viel kürziger?
Nein, eigentlich nicht.
Ich auch nicht. Also von dem her,
aber ich erkläre es immer.
Ich merke, ich habe nicht viel Kürzungen. Ich schreibe einfach das auf, was ich habe. Und das Gefühl, dass vertretbar ist. Und was ich vielleicht nicht so mache, ist, wenn ich mir irgendwie beim Waschenken Dinge
drunter ja, nicht das Arbeit. Ja, nicht auf. Ja,
genau.
Ja.
Aber grundsätzlich habe ich eigentlich nicht viel Kürzungen. Also von dem her, also zumindest im Kanton Zürich nicht. Ich muss auch sagen,
also es sind ja immer die gleichen Spezialisten, die kürzen.
Ja, ja. Im Kanton Zürich finde ich eigentlich grundsätzlich der Umgang mit dem Verteidigungshonorar bei amtlichen Verteidigungen fair.
Finde ich auch.
Also ich bin dort nicht, gehöre dort nicht zu der Abteilung, wo mich jetzt gängelt findet. Ich finde, dort kannst du mit 220 Stutz in die Stunde, wenn es bezahlt wird, kannst du auf eine vernünftige Art betriebswirtschaftliches Anwaltsbüro betreiben. Also finde ich nicht das Problem.
Ja, vor allem, weil halt Strafverfälle auch unglaublich zeitintensiv sind. Was ist denn das Schwierigste an unserem Job?
Ich glaube, das Schwierigste an unserem Job ist das, dass du irgendwann beim Fall 932 oder 612 angelangt bist und dass du immer noch so einen Anfängerblick hast und dass du immer noch aufrechterhalten kannst, dass es für den Klienten existenziell ist und für dich einfach deine Arbeit.
Weißt du, was da hilft? Substitute haben. Mhm. Das gibt einen unglaublich frischen Blick.
Wir sind seit 15 Jahren bei uns im Büro.
Was zeichnet einen guten Strafverteidiger aus? Ich habe diese Frage auch an Elmar Habermeyer gestellt.
Was ein guter Strafverteidiger auszeichnet oder ein guter Gutachter?
Nein, gut, ja, beides.
Was zeichnet einen guten Strafverteidiger aus? Interesse an Menschen, Interesse an verschiedenen Menschen, kritisches Denken, selbstkritisches Denken, bis Hartnäckigkeit. der Sache wohl auf den Grund gehen. Den Mut haben, mal unbequem zu sein. Aber gleichzeitig muss ein Strafverteidiger auch verbindlich und konziliant können sein. Und er muss von sich können abstrahieren.
Der Ilmar hat gesagt, Empathie.
Ja. Ja. Das ist irgendwo der Kern. Aber weißt, wenn du zu empathisch bist, wenn du würdest sagen, Empathie und Widerstandskraft, dann wäre es für mich näher. Aber es gibt ja sehr empathische Menschen, die aber dann Mühe haben, auch für sich einzustehen oder für andere einzustehen. Das geht ja nicht. Also du musst eine gewisse Auftrittskompetenz, das ist ja etwas zentral, so ein bisschen ein Widerstandsgeist.
Ja, ich habe es mehr so verstanden, die Neugier am Mensch.
Das ist zentral.
Eben. Dem auch mitgehen.
Nein, das ist zentral.
Ohne sich zu überidentifizieren. Ja, ja. Es geht gar nicht um Identifizieren, ja. Sondern es geht um Verstehen. Wir haben es kurz angeschnitten, das Time-Management. Das ist wirklich ein Thema, das mich momentan intensiv umtreibt. Wie organisierst du deine Arbeit?
Ich will leben. Also wie ich mein Leben organisieren.
Deine Arbeit?
Ja, bei mir gibt es ganz viel, was ich muss organisieren muss. Ich habe da zwei Kinder. Meine Frau arbeitet endlich mehr als ich. Sie arbeitet 70-80%.
Also du arbeitest nicht 100%?
Nein, ich habe noch nie in meinem Leben. Also seit ich Kinder habe, seit 12 Jahren arbeite ich nicht 100%. Ich arbeite auch noch viel am Abend. Ich habe das Gefühl,
wie viel Prozent schaffst du denn?
70-80, 80 mit 80.
Mhm. Aber dann ist ja umso schwieriger, das Zeug zu organisieren.
Ja.
Ich kann auch ein Zeitchen mal am Freitag frei nehmen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich war am Montag bei Donnerstag so auf Strom.
Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe es nicht behandelt, das leichte ADHS, was ich auch kann, funktional um. Und ich bin auch nicht so der Typ Masterplan mit Agenda. Ich mache einfach das, was irgendwie auf meinem Tisch ist und was nötig ist, und strampel das ab. Und am Mittwochmorgen, Mittwoch bin ich immer daheim. Und Mittwochmorgen, wenn ich daheim bin, arbeite ich an meinen Publikationen. Und dann mache ich nebenan Haushalt und das Mittag vorbereiten. Am Mittwoch schon morgen arbeite ich einfach an Publikationen eigentlich.
Den ganzen Mittwoch?
Morgen. Mhm. Am Mittwochmittag kann ich meine Kinder haben. Und dann bin ich für das zuständig. Dann fange ich am 8. Uhr mit meinen Publikationen am Mittwoch. Bis am 12.
Schon mal eine Frage. Wenn du das jeden Mittwoch machst, wie weisst du nächsten Mittwoch noch, wo du letzten Mittwoch aufgehört hast?
Das ist kein Problem. Bei diesen Sachen. Nein, manchmal tue ich auch, wenn ich am Abend etwas mache, tue ich es ausdrucken, tue es manchmal am Abend um 10 Uhr in der Badwanne noch lesen oder so. Ich trenne da nicht so. Aber ich arbeite vielleicht am Wochenende nie AV. Ich nehme auch keine Akten daheim. Ich arbeite Samstag, Sonntag eigentlich nicht.
Also du hast mit Abschalten kein Problem?
Ja, mal manchmal ja, manchmal nein. Aber nein, also wenn ich mit meinen Kindern bin, habe ich eigentlich nie. Bin ich recht dort. Mhm. Und sonst, ja, es gibt schon Zeugs, die mich verfolgt. Und manchmal haben die also viel im Wirken gegriffen. Und das ist, manchmal interessiert es mich, finde ich es angenehm, und manchmal finde ich es unangenehm.
Hast denn du ein Ritual, wenn du das Büro verlässt, um quasi wie einen Abschluss zu finden?
Am Abend?
Könntest du vielleicht noch 3 Minuten meditieren oder den nächsten Tag vorbereiten?
Ich laufe heim, mache die Türen zu, laufe heim und gehe heim und mache die Türen zu. Morgen stehe ich auf, 4:15, mache 20 Minuten Yoga, 20 Minuten meditieren. Nachher mache ich jetzt morgen, räume die Abwaschmaschine aus, dann das Mörgeli mit meinen Kindern. Und nachher gehe ich auf die 8 ins Büro, die gehe am 8 raus, trinke meistens mit der Frau einen Kaffee, dann gehe ich am 8 raus.
Mhm.
Dann arbeite ich. Und nein, manchmal am Montag, Dienstag. Also am Montag ist meine Frau daheim, Dienstag, Donnerstag, Freitag tun wir jede Woche einmal im Quintal planen, wer am Nachmittag um 4 Uhr zu den Kindern geht. Und nachher dort, die sind jetzt in einem Alter, dass ich auch mailen kann, nebendran, das mache ich auch. Und dann gehe ich irgendwie heim und dann mache ich das. Und ja, ich kann es wie nicht so sagen. Ich arbeite recht, also ich habe nicht einen Plan, wenn ich was mache, weil ich dann und dann habe ich Verhandlung und dann ist das und ich plane eigentlich im Kopf und dann manchmal mache ich eine To-Do-Liste auf einem Säuseli-Blatt, aber ich bin nicht so der Typ systematisch Time-Management, ich bin eher nicht so der Typ Masterplan. Also zum Beispiel das Buch, das ist nicht ein Masterplan, das ist einfach passiert.
Am Mittwochmorgen.
Also ich kann dir erzählen, wie das ist entstanden.
Ja, gerne, ja.
Also, ich schreibe ja ich publiziere ja sonst auch noch manchmal Sachen. Und dann habe ich im 16. angefangen, dies zu schreiben. Weil ich habe mich für Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie früher interessiert. Ich war auch noch in Tübingen gewesen, und dort auch noch so Rechtsvergleichung und Rechtsphilosophie gemacht. Da bin ich in die Praxis abgerutscht. Und dann habe ich plötzlich gefunden, ich mache das gleich für Kinder mit 40. Dann habe ich dann gefunden, ich mache den Dienstanfall. Und dort hat sich der Mittwochmorgen eingebürgert. Das mache ich eigentlich seit dem 16. Bin ich an der DIS.
Ah, du bist an der DIS?
Ja, bin ich.
Zu welchem Thema?
Die Funktion der Verteidigung bei der strafprozessualen Wahrheitssuche. An der Schnittstelle von Rechtsphilosophie und strafprozessualen Grundlagenwissenschaft. Ja, und ich habe dann immer wieder an dem gearbeitet. Und dann bin ich so an der Schnittstelle gewesen, wo mühselig wird. Und 4 Jahre dran und habe immer noch anderes Zeugs gemacht. Und dann hatte ich eine Hirnerschütterung vor einem Jahr. Bin ich am Velounfall am 18. März, die Hand gebrochen. Also mir ist das Vorderrad aufgestoppt worden. Und dann musste ich einfach unterbrechen und einfach kein Mandat mehr angenommen, weil mein Hirn nicht mehr funktioniert hat richtig.
Wann hast du das
gehabt? Am 18. März vor einem Jahr. Jetzt gerade vor einem Jahr. Und dann habe ich einfach kein Mandat mehr, angenommen. Einfach Käse. Weil ich merkte, jetzt habe ich eine Hirnschüttung und dann kam noch die Homeschooling-Phase mit dem Lockdown. Und dann habe ich 3 Tage in der Woche gehomeschoolt. Und das hat mich anstrengend gedacht. Und dann bin ich einfach nicht aus dem Müdigkeitsmodus rausgekommen. Bis im Mai, Juni. Und dann habe ich mit meiner Supervisorin besprochen, jetzt sistiere ich dies. Es geht einfach nicht. Ich muss schauen, dass ich das Büro aufrechterhalten, das familiär auf die Treppe komme. Ich kann jetzt einfach nicht mehr. Und auf ein Zettel geschrieben, sie ist dir, auf all meine Blunder, auf meine 30 Bundesordner, die daheim sind. Und ich arbeite daheim eigentlich nicht an V, sondern an Publikationen und an Ehrenämtern und im Büro an V. Also ich habe eine klare Trennung, wo ich was mache geografisch. Und dann bin ich dort, habe ich das sistiert und habe gesagt, ich mache das jetzt nicht, fertig. Und am Mittwochmorgen lese ich. Und dann bin ich mit einem Freund im Hof gehockt bei mir und habe ein Bier getrunken und habe plötzlich, das war Anfang Juli, habe plötzlich gemerkt, es ist die Kraft wieder da. Also die Kraft, die weg war. Und ich habe vor Jahren ein Sonderheft geschrieben, dann reden ins Ziel, beschweigen ins Gold, zum Zusagenverweigerungsverhalten gegangen. Und dort habe ich mal gedacht, es wäre noch cool für Substituten, eine Handwerkseinführung zu schreiben. Und das wäre ja ein Teil, und einmal ein bisschen Plädoyer geschrieben. Ja. Und dann bin ich dort gesessen und ich hatte immer das Gefühl gehabt, wie gleich ist so eine Handwerkseinführung auf, wo einfach gemerkt, ich bringe kein Inhaltsverzeichnis, kein Dispo her. Ich weiss nicht, wie man das macht. Und dann bin ich die Stegen aufgelaufen und nachher habe ich die 10 Kapitel und bin ich aufgegangen und habe auf einem Häuserli-Blatt die 10 Titel geschrieben. Sie haben sich noch ganz leicht verändert. Also echt die 10 Kapitel, die ich jetzt habe, habe ich drauf geschrieben.
Spannend, ja. Und du hast einfach gewusst.
Das passiert ja, wo oft bei der Plädoyer ist.
Ja.
Du hockst an, fährst an schreiben und weisst es einfach.
Weisst es. Und dann habe ich, ist es die erste Ferienwoche gewesen. Dort habe ich nicht damit gerechnet, dass beide von meinen Kindern in einem Kurs sind. Und dann ist noch ein HV abterminiert worden, wie das im letzten Jahr noch viel war. Und dann plötzlich 30 Stunden gehabt. Dann wo ich einfach zur freien Verfügung hatte, habe ich die 30 Stunden durchgeschrieben. Also wie gestört. Und dann habe ich dann noch in der letzten Sommerferienwoche wahnsinnig geschrieben. Und dann, von denen habe ich jeden Mittwoch geschrieben und dann zum Teil in der Nacht. Das habe ich schon lange nicht gemacht in der Nacht. Dann habe ich wirklich eben geschrieben und irgendwie bin ich auch so in der Kraft gewesen, nach der Rekonvaleszenz. Und dann bin ich glaube im Oktober bin ich fertig gewesen. Also habe ich einen Entwurf gehabt, dann habe ich es auch den Leuten geschickt. Und dann ist noch viel gekommen, weißt, von Mara, von unserer Substitutin, also so ein bisschen die How-Do-Geschichten, von Florian, der noch studiert, so Studentenfragen, die sehr, sehr wertvoll waren, von Raphael Studer, der ja als mein Zeugs gegenliest seit Jahren, wo ich publiziere, wo ich auch viel mit ihm geschrieben habe. Dem ist eh mega viel gekommen. Dann konnte ich es auch noch an Marian herschicken und an Professor Wohlers. Und also von ihnen beiden ist wahnsinnig viel gekommen. Oder vom Herrn Wohlers einfach sehr viel so wirklich, also auch so undifferenziert hat, ohne die Inhalte. Ich habe irgendetwas über das angelsächsische Recht geschrieben und dann hat mir einfach an Rand geschrieben, es sei eine Legende, die ich da kolportiere. Und also wirklich sehr gut. Und von Marian her, das ist so, also von meinen Bürokollegen natürlich eh noch, von Marian her, was wirklich gut war, ist einfach, was meint die Richterin? Eine gescheite Richterin. Und dann habe ich wirklich auch Meinungen von mir müssen in Revision ziehen.
Und wieso hast du dich entschieden, nicht zu einem klassischen Verlag zu gehen?
Ja, da kreuzen sich auch so ein bisschen viele Sachen. Also, ich kann es dir jetzt irgendwie rational begründen. Die rationale Begründung ist, ich finde, die Verlage zu teuer. Ein Student macht nicht für ein Buch 120 Stutz zahlen, wenn es nicht für eine Vorlesung braucht. Und ich möchte, dass Studenten Substitutinnen lesen können. Und von dem her ist mir der Preis sehr wichtig. Darum haben wir jetzt mit dem Verlag 50 Franken abgemacht, dass es erschwinglich ist. Open Access macht die Leute auch neugierig und die gar kein Geld haben, können es gratis lesen. Es ist auch möglich, dass plötzlich jemand in Deutschland in Passau ein Verteidiger das liest und dann kauft das Buch schon nicht. Also das Gefühl, für die Verbreitung ist es besser. Und mir geht es bei diesem Buch nicht darum, Geld zu verdienen. Mir geht es darum, dass es die Leute lesen können. Und das andere ist, ich habe vielleicht auch ein bisschen so eine, ich weiß auch nicht, ich rein von biografisch habe ich vielleicht auch so ein bisschen eine Independent-Label-Romantik gegenüber einem Major-Label. Und mir hat irgendwie das Sui Generis. Ja, es ist ein junger Verlag, das sind zwei innovative Professoren, die da mit dem Echtzeitverlag, mit den Leuten vom Echtzeitverlag, also mit dem Wendelin Hess und mit dem Beat Müller zusammen irgendetwas Gutes auf die Beine stehen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, vielleicht unterstützt ja das Buch sie auch noch. Also weißt du, dass das irgendwie andere sehen, dass es da ein Buch gibt, vielleicht ihnen hilft, wenn es einem Verlag hilft, dann hilft es ihnen. Und sie sind mir entgegengekommen mit dem Preis. Sie machen eh das Open Access. Ich finde es ein gutes Projekt und ich finde, ich kann damit irgendwie auch das Projekt von diesem Verlag unterstützen. Ich glaube schon, dass es mehr gelesen wird, wenn es gratis ist. Und ich finde eigentlich auch das Buch, also die Drucksetzung, weißt du, wie sie den Schriftsatz aufbereitet, finde ich es schöner als in den traditionellen juristischen Verlagen.
Ja, nein, unbedingt. Also machen wir Werbung. Wenn du erlaubst, tun wir es da auch unten drauf verlinken.
Ja, sicher.
Dass man es unbedingt runterlässt.
Ja.
Und wenn man dann noch etwas Gutes tun will, ja, kann man es ja auch noch kaufen.
Ja, ja.
Jetzt zum Abschluss. Wenn du in der Strafjustiz etwas dürftest ändern, was wäre das?
Ich sage jetzt nicht zu abschaffen. Irgendeine Funktion hat sie und es braucht sie noch. Nein, zwei Sachen. Also wenn wir jetzt von der gegenwärtigen geltenden Strafjustiz ausgehen, nicht irgendwie eine Grundsatzdiskussion über den Sinn und Zweck des Strafen, sondern vom gegenwärtigen Strafen, finde ich, laufen zwei Sachen aus dem Ruder. Das eine ist das Präventionsstrafrecht. Dort braucht es einfach eine rechtsstaatliche und grundrechtliche Vermessung, und zwar in jeder Hinsicht. Das ist mir ganz wichtig. Das ist ja seit Jahren ein Herzensanliegen. Und das andere ist dein Herzensanliegen, die Dauerhaftspraxis. Wo du ja mit dem Diego, mit dem Adi Bigler, ein sehr wichtiges Buch geschrieben hast. Und wo es mir einerseits um die Ahnung von der Dauerhaft geht, die einfach zu leichtfertig ist, und andererseits aber auch um die konkrete Ausgestaltung.
Ja, Umsetzung, also ja.
Einfach alles. Das finde ich, sind für mich die zwei grössten Baustellen. Dann gäbe es noch anderes, also mehr Unmittelbarkeit, Wiedereinführung vom Geschworenengericht, solche Sachen. Also ich find wie Abschaffung von den abgekürzten Verfahren, das finde ich etwas hochproblematisch, das finde ich einen rechtsstaatlichen Sündenfall. Eigentlich eine Rückkehr zum liberalen Strafrecht vom 19. Jahrhundert.
Weißt du, was verrückt ist? Um nochmal weiter zurückzublenden. Wenn wir das Gespräch, das wir jetzt führen, in den 70er Jahren geführt hätten, hätten wir disziplinarische und strafrechtliche Konsequenzen gehabt.
Wahrscheinlich, ja.
Ist ja schon verrückt. Mhm. Da sind wir beide schon auf der Welt gewesen.
Aber gleichzeitig...
Also ich wollte damit nur sagen, es ist etwas gegangen, es ist etwas Wichtiges gegangen, vor allem im Strafrecht und auf der Basis der Strafverteidiger. Gleichzeitig sind aber momentan unglaubliche Tendenzen im Gang, wo man, wenn man Praktiker ist, irgendwie auch gar nicht recht versteht, weil es ist alles so unnötig.
Also ich glaube, es hat diesen Ort Fortschritte gegeben, also tatsächlich für Beschuldigte recht, aber es hat auch sehr, sehr viele Rückschritte gegeben. Ich glaube, früher ist die ganze Strafjustiz schon autoritärer und paternalistischer, aber gleichzeitig auch milder gewesen und weniger hart. Und weniger unerbittlich. Also, und zu diesem Paternalismus hat auch gehört, dass die Verteidiger ja nicht zu frech sein soll. Das duldet man heute. Aber gleichzeitig sind die Konsequenzen, was für die Betroffenen hat, glaube ich, härter geworden.
Ich finde das ein tiptop Schlusswort. Besten Dank für deinen Besuch.
Ja, merci, dass ich auch kommen konnte. Ich habe es sehr spannend gefunden. Und ja, ich finde, werde es auch noch sagen, ich finde die Podcasts, also ich höre immer wieder rein, meine Substitutinnen hören da rein. Ich finde die Podcasts etwas Wertvolles. Für mich, ich habe mir vor 15 Jahren den gewünscht. Also weißt du, ich höre jetzt den nicht jeden Tag. Weil also ich höre ihn manchmal jetzt mit dem Elmar oder mit diesen anderen Sachen, aber nicht der Sachen von deinem Podcast. Ist ja auch sehr eine ausbildende Sache für eine Substitutin, sehr technisch, wo ich es wertvoll finde, dass das publiziert wird, aber wo nicht weiss, wie es ist. Also das nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Aber ich finde es gut, dass du es machst und es trägt auch dazu bei, dass irgendwie ja, eine neue Generation von Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger Orientierungspunkte haben. Und in dem Sinne möchte ich dir merci sagen, dass du das machst, weil es ist viel Arbeit, die dahinter steckt, glaube ich.
Besten Dank.
Und das bitte auch sagen. Lass das nicht rausschneiden.
Also, ich danke dir wirklich für die Worte. Ich habe ja dann auch gestaunt. Ich habe ja dann dein Buch gelesen. Und unvorbereitet bin ich dann hinten auf einen Verweis auf meine Podcast gestossen. Also, finde ich super flott.
Ja. Also, ich finde, eben deine Initiative. Oder man kann verschiedene Sachen machen. Man kann so ein Buch schreiben, also man kann einen Blog machen wie der Conny Ecker, wo wir seit Jahren alle davon profitieren als Verteidiger. Oder man kann einen Podcast machen wie du. Und ich glaube, irgendwo in solchen Dreieck, also von neuen Formen, also Podcast, Blog oder nicht traditionell, wie so ein Büchli, wo ja eher so ein amerikanisches Sachbüchli ist, also so ein europäischer Schunke, dort in gibt es eine Orientierung und es trägt dazu bei, zu einer guten Berufskultur bei. Das finde ich sinnvoll.
Du schlägst ja auch vor, dass man das in Gruppen liest, das Buch. Mhm. Was, einfach, wenn das jemand in Erwägung zieht, und ich fände es eine super Idee, müsste man auch schauen, dass es ein bisschen generationenübergreifend ist. Ich glaube, nur Junge an sich sehen, das ist ein dichtes Buch. Also man sieht ganz viel, muss man auch zwischen den Zielen können lesen.
Ja, aber ich glaube, gerade Junge, und das finde ich einfach spannend, wenn sie Junge ohne Eltern machen, dann entwickeln sie ihre eigene Praxis. Und das könnte ich, wenn jetzt 4-5-30-Jährige das lesen, dann kommt nicht irgendwie der 60-Jährige Duayen, der irgendwie die Welt erklärt, sondern die hocken irgendwie ihre Beiz und lesen das. Und stürmen irgendwie und sagen, was ist jetzt da gemeint? Und jetzt lassen wir den Podcast vom Duri Bolli und dann gibt auch keine Antwort. Und dann wird es ja irgendwie spannend, oder? Weil dann kann man sie ja irgendwie zu dir und sagen, hey, warum hast du das nicht gesagt? Und dann sagst du, das habe ich mir gar noch nicht überlegt. Und dort finde ich, wird Diskussion recht interessant. Ich finde, wie noch heiko, also weißt du, es kann ja auch schnell mal so in die Grenze von dem Anleitung, lerne kochen und lerne selber kochen und ich zeige dir jetzt, wie du kochst, die ist ja irgendwie schmal, der Grad.
Ich finde es sowieso ganz wichtig und ich gebe dir völlig recht, ich nehme alles zurück. Es ist nämlich ganz wichtig, als Strafverteidiger seine eigene Stimme
finden. Genau. Und sich nicht kopieren.
Genau, möglichst authentisch.
Und das finde ich auch, das finde ich auch zum Beispiel spannend bei Substituten, oder? Also bei Substitutinnen und Substitutenausbildung. Wir sind ja vier Partner, also zwei Partnerinnen und zwei Partner, und das ist ja noch eine gewisse Diversität. Aber du merkst irgendwie so den Moment, es gibt irgendwie bei vielen Substituten so den Moment, wo es irgendwie so die Geburt vom eigenen Anwaltsstil passiert. Und das kann früher oder später sein, aber das, und dann ist ja auch so die Unsicherheit. Also kopierst du jetzt oder kopierst du jetzt nicht? Und wir kopieren ja auch ein bisschen. Also, wenn du irgendjemandem etwas Gutes findest, dann
integrierst du. Ja, logisch. Ja. Ja, logisch. Ja gut. Bewusst oder unbewusst.
Ja.
Aber du machst es eben dann gleich auf deine Art.
Genau.
Also, jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Ja.
Das war das PS.
Haben wir noch ein zweites PS? Glaube nicht.
Nein.
Also.
Noch ein Bier.
Schönen gut. Abend.
Dir auch.
Ciao, Stefan.